Gottes Wort aus Römer 9 von Vers 30 an bis 10 Vers 5. Was sollen wir nun sagen, dass die von den Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist? Israel aber, einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebend, nicht zu diesem Gesetz gelangt ist. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht: Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer haben für Gott, aber nicht nach Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, einem jeden Glaubenden zur Gerechtigkeit. Denn Moses beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist, so: Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben.
Ein Doppelthema: Verhältnis von Gesetz und Evangelium, direkt das besondere Thema: Christus ist des Gesetzes Ende, wie wir eben gehört haben. Wirklich ein Reichtum Gottes, den nur der Herr selbst in seiner schrankenlosen Gnade uns geschenkt hat. Sollte er uns in ihm, seinem Sohne, nicht alles schenken? Alles schenken. Was gehört nicht dazu? Gehört er selber auch dazu? Und nur in dieser Ausrüstung der Gnade Gottes ist es möglich, diese gewaltigen Dinge der Gerechtigkeit nach dem Gesetz einerseits und der Gerechtigkeit Gottes andererseits in all den Varianten und buntfarbigen Unterschieden sehen, verstehen und gar Besitz davon ergreifen zu können, dass wir fähig sind, andere darüber zu belehren oder wenigstens auf berechtigte Fragen eine göttliche, befriedigende Antwort geben zu können. Schlagen wir zuerst auf Lukas 16, Evangelium Lukas, Kapitel 16. Vers 16. Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Von da an wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt. Die beiden Repräsentanten, der eine des Gesetzes, Johannes der Täufer, und der zweite, Jesus Christus, Repräsentant des Evangeliums des Reiches Gottes, lebten einige Jahrzehnte von ihrer Geburt angerechnet zur gleichen Zeit, gleichzeitig. eine einfache, klare Darstellung der Gepflogenheit unseres Gottes beim Übergang von Zeitaltern oder Haushaltungen. Nicht eine Haushaltung, Punkt, so und so abzuschließen und sofort mit der nächsten Haushaltung unvermittelt zu beginnen, sondern er lässt eine Haushaltung auslaufen, während denn die andere schon begonnen hat zu laufen. Und so haben wir heute, wir unter dem Evangelium der Gnade Gottes stehend, erleben vor unseren Augen, und die ganze Welt erlebt das, dass Gott wieder zurückgekehrt ist zu seinem Volk Israel, um an den Punkt zurückzukehren, vorerst, an dem er sie und in welcher Weise er sie verlassen hat. Jerusalem wurde im Jahre 70 zerstört auf militärische Art durch die Römer samt dem Tempel. So hat Gott Israel und dann ja unter die Nationen zerstreut. Besonders waren ja dort Juden von dem einen Stamme vorhanden. Dieses Verlassen Israels in dieser irdischen, militärischen Weise, also kurz in Bezug auf Geschehen nach Fleisch und Blut. An den Punkt kehrt Gott zu seinem Volk Israel zurück, haben wir schon hinter uns geschehen, wieder vor aller Welt Augen geschah das und vor aller Welt Augen die Rückkehr Gottes zu Israel. Er gab ihnen Jerusalem auf militärische Art und Weise nach Fleisch und Blut Kampf Jerusalem wieder zurück, und auf gleiche Weise wird es kommen, dass auch der Tempel in Jerusalem wieder stehen wird. Nun, das zu der Kurzaussage: Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes, bis und mit Johannes. Von da an wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt. Da haben wir Gesetz und Evangelium in einem Atemzug Gottes vor uns. Dann die eigenartige Bemerkung: Und jeder dringt mit Gewalt hinein. Da habe ich als junger Mann im Glauben gehört, also wer ins Reich Gottes eindringen will, der muss Gewalt anwenden, sonst kommen wir nicht hinein. So. Ja, was, ich wusste damals nicht Besseres und nicht Gescheiteres, kam mir allerdings eigenartig vor. Die Parallelstelle dazu, ich nenne sie nur, Matthäus 11, 13 sagt: Und gewalttätige Menschen reißen es an sich. So. In den Personen der Pharisäer, der Schriftgelehrten, der Gesetzeslehrer und wie diese Fachleute, Punkt der Frömmigkeit, alle geheißen haben. Dann verstehen wir. Der Versuch, das Reich Gottes in den Griff zu bekommen, als Auserwählte, hohe Priester, Priester, Leviten und noch einmal, wie die Dinge alle heißen mögen, nach dem Gesetz, da kommt uns keiner ran, und wer wagt, da uns dazwischen zu treten, der ist erledigt. Aber, wie geht's noch weiter? Es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfalle. So etwas haben wir das mal schon richtig, wie es da steht, zur Kenntnis genommen. Es ist ja keine Leichtigkeit, Himmel und Erde vergehen zu lassen. Aber das ist vor Gott leichter, als dass nur ein Strichlein, von einem Buchstaben noch gar nicht die Rede, sondern nur von zusätzlichen Pünktchen oder Strichlein. Es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfalle. Die Parallelstelle ergänzt das: Als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfalle, solange es nicht erfüllt ist. Durch Erfüllung des Gesetzes, wir werden heute Nachmittag lernen, verstehen können, was die Weisheit Gottes da hinein gewoben hat durch Erfüllung des Gesetzes, werden die Forderungen erfüllt, die Flüche ausgeführt, dem Gesetz Recht gegeben und so weiter. Das ist fein als Auftakt für uns. Es ist immer schön, wenn das Wort Gottes, mir geht es so, ich freue mich zum Voraus schon, wenn das Wort Gottes unser einen, der das Wort Gottes liebt, beim Lesen in Verlegenheit bringt. Ist das uns allen auch schon passiert? Das ist wunderbar. Und das Sprüchlein stimmt eben, unsere Verlegenheiten, besonders beim Lesen der Schrift, sind unseres Gottes und Herrn Gelegenheiten, zu merken, wie uns Weisheit fehlt, und dann was tun? Wem Weisheit mangelt, der bitte und sie wird ihm gegeben werden. Sehr einfache Sache. Aber solange ich sowieso schon strotze vor Weisheit, fällt mir gar nicht ein, um Weisheit zu bitten. Ich denke, Sie haben mich verstanden. Weiter. Wir beachten jetzt aus diesem Wort das Gesetz bis auf Johannes, von da ab das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt, die Unterschiede etwas näher anzusehen zwischen Gesetz und Evangelium. Ich darf nur darauf hinweisen, Evangelium Gottes hat verschiedene Nuancen, verschiedene Stufen, Einheiten, wie der Geist Gottes einer ist, aber in die Buntfarbigkeit der sieben Geister Gottes sich darstellt vor unseren Augen. Umso schöner, umso herrlicher sind die Dinge. Die Unterschiede, ich denke an ein Wort des Petrus, das Gesetz, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. So. Das Gesetz ist nicht nach dieser Aussage einfach vom Fleisch aus gesehen untragbar. Wie steht es mit dem Evangelium Gottes, mit dem Evangelium der Gnade Gottes besonders? Die Gnade Gottes trägt alles. Trägt alles. Das All. Er trägt das All. Die Gnade trägt alles. Und das Gesetz ist unerträglich. Vom Evangelium werden wir getragen und das Gesetz drückt uns nieder. Das heißt mit paulinischen Worten, das Gesetz ist untragbar. Ich, elender Mensch. Das ist die Summe des Gesetzes, wozu Gott es unter anderem gegeben hat. Ich, elender Mensch. Unter der Gnade des Evangeliums Gottes werden wir zu glückseligen und gottseligen Menschen umgestaltet. Ich denke, das ist ein gewaltiger Unterschied. Aber weiter. Das Gesetz ist von Engeln angeordnet. Die Gnade und Wahrheit des Evangeliums stammt direkt aus dem Herzen Gottes. Die Stellen, die das Erste bezeugen, kennen wir aus dem Munde des Stephanus, voll Heiligen Geistes, bevor die Steine fliegen, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen habt. Auf Anordnung von Engeln hin empfangen hat und nicht beobachtet hat. Und dann fliegen die Steine. Paulus im Galaterbrief, schlagen wir die Stelle auf. Er stellt direkt die Frage dann, warum nun das Gesetz? Schreibt vorher, dieses aber sage ich, Vers 17, Galater 3, 17. Einen vorher von Gott bestätigten Bund mit Abraham macht das 430 Jahre danach später entstandene Gesetz nicht ungültig, um die Verheißung aufzuheben. Denn wenn die Erbschaft, die Gott dem Abraham verheißen hat, aus Gesetz ist, so nicht mehr aus Verheißung. Entweder aus Gesetz oder aus Verheißung. Beides geht nicht zusammen in dem Zusammenhang hier. Dem Abraham aber hat Gott sie durch Verheißung geschenkt. Und das Gegenstück des Gesetzes, dass Gott uns in Christo alles geschenkt hat, gilt. Das Gesetz fordert und unter Androhung im Unterlassungsfalle von Verdammnis, Fluch und Tod. Warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, kam also zwischen die Gott dem Abraham geschenkte Verheißung und deren Erfüllung allein aus Gnaden und Treue Gottes, kam das Gesetz zwischen hinein. So. Aber konnte selbstverständlich gar nichts ändern an der von Gott dem Abraham geschenkten Verheißung und deren Erfüllung. Das Gesetz wurde zwischen hineingeschoben und, wie wir sehen werden, wieder herausgezogen oder abgebrochen, wie wir heute früh gehört haben. Und dann dürfen wir, ich hoffe, es reicht noch in dieser Nachmittagsstunde, zu sehen, wie Gott das Gesetz, das er genehmigt hat, zum Beschluss erhoben, sanktioniert hat, dann auch sich darin noch rechtfertigt, warum und auf welche Art und Weise er dieses Gesetz noch herrlich machen wird. Das Gesetz fordert, haben wir gehört, unter Androhungen. Die Gnade schenkt alles bedingungslos. Angenommen, ich präsentiere meiner Frau unter dem Weihnachtsbaum ein wunderschönes Geschenk und sage, siehst du da, was ich dir schenke, aber selbstverständlich nur unter der Bedingung, dass. Wir haben verstanden. Ein Geschenk ist nur dann ein Geschenk, wenn es bedingungslose Schenkung ist. Hier angekommen, hören wir einmal das Gesetz, nämlich in Bezug auf die Totalforderung des Gesetzes. Lesen wir Galater 5, Vers 3. Ich bezeuge aber wieder um jedem Menschen, der beschnitten wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Jetzt kommt Jakobus, der präzisiert und verschärft diese Aussage noch. Jakobus 2, Vers 10. Jakobus 2, Vers 10. Denn wer irgend das ganze Gesetz halten, aber in einem straucheln wird, in einem straucheln wird nur, ist aller Gebote schuldig geworden. Ich kann also 999 Satzungen, Gebote, Vorschriften des Gesetzes halten und strauchle in der tausendsten Forderung. Was bin ich dann schuldig? Nur ein Promille des Gesetzes? Dann bin ich das ganze Gesetz schuldig. So. Bitte. Das sagt uns auch noch, Wir können nicht etwa herkommen und sagen, in der Meinung, um dem Gesetz etwas unter die Arme zu greifen, ja, so ganz fallen lassen, können wir es denn doch nicht. Ja, gemeint sind nur die Gesetze und die Satzungen und das und dieses nicht und so weiter. Nein, hier ist zweimal die Rede vom Gesetz als einer ganzen Einheit, an der es nicht zu rütteln gibt. Dass die Seite der Gnade, des Evangeliums, ist ebenfalls zum Glück gleicherweise klar, womöglich noch klarer. Das Evangelium der Gnade Gottes duldet kein Jota und kein Strichlein vom Gesetz in sich, ohne das Ganze zu verderben. Das haben wir doch gerade gehört, kein Strichlein wird fallen vom Gesetz. Und ich sage, die Gnade duldet kein Strichlein vom Gesetz. Sinn bringt Verlegenheit, nicht? Ja, wir könnten uns zuerst einmal eine Stunde Lasten aufladen, wo wir durch die Schrift ständig in Verlegenheit kommen, nicht? Da müssten wir dann mindestens eine zweite Stunde noch anhängen, wo alle die Verlegenheiten in wunderbare Gelegenheiten der Weisheit Gottes ausmünden könnten, würden. Also klare Sache, Gesetz einerseits, Gnade, Evangelium andererseits. Das Gesetz ist unter anderem wiedergegeben in Römer 7, um gerade den unter die Sünde verkauften Menschen zu überführen, dass die Lust des Fleisches genau wieder göttliche Ordnungen ankämpft. Das Evangelium befreit von dieser Lust. Es löst sie auf, wachstümlich. Wir schlagen auf 2. Korinther 3. 2. Korinther 3. Lesen wir von Vers 6 an. Der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Das ist ein feines, kleines Tresorschlüsselchen. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Wir wissen, der Buchstabe tötet, kommt ja gleich, der Geist aber macht lebendig. Jetzt darf ich weiterfahren und nach meiner Erfahrung aussprechen. Der Geist, der uns gegeben ist, der Gnade, befähigt uns, den gleichen sonst im Gesetz vorhandenen Buchstaben, der tötet, wird der gleiche sonst tötende Buchstabe oder vorerst tötende Buchstabe in unseren Händen des Glaubens Geist und Leben lebendig. Unseren Glaubenshänden verwandeln sich die Flüche des Gesetzes in Segen und die Forderungen des Gesetzes in Geschenke. Würde ein Freund, ein alter Freund, würde mir da sagen, du Arthur, du sprichst ein großes Wort gelassen aus. Nicht wahr? Ja. Na ja, wenn es sich um Gottes Wort handelt, dann müsste es ja so sein. Nicht? Gewaltig sind die Dinge. Und da lesen wir nun weiter. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig, auch den tötenden Buchstaben. Wenn aber der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit begann, oh, was? Was ist gemeint hier? Der Vorgang am Sinai, das Gesetz in Steine eingegraben, von Gott aus schon gesehen, wirkt sich aus, nach Meinung der Engel, die es angeordnet haben, unter der Kontrolle Gottes, war es zum Leben gegeben, um Israel, das halsstarrige, hartnäckige, ungehorsame Volk, mit dieser Härte zu zügeln, als Zuchtmeister, lesen wir, um möglichst rasch ans göttliche Ziel zu kommen. Das war nach ihrer Meinung, nach der Meinung der heiligen Engel, die das Gesetz anordnen durften unter der Kontrolle Gottes, Meinung zum Leben gegeben, erwies sich in der Praxis zu einem Dienst des Todes, mit Buchstaben in Steine eingegraben, war dieser Dienst des Todes begann schon in Herrlichkeit, sodass die Söhne Israels das Angesicht Moses nicht unverwandt anschauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die hinweggetan werden sollte. Wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, was? Wer von uns hätte gewagt, so etwas zu schreiben? Als gottesfürchtiger Mensch. Wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, ich hätte es nicht gewagt. Kaum einer von uns.
Das hat Paulus auch nicht gewagt.
Sehr gut. Hätte er auch nicht gewagt.
Nein, das hat ihm der Geist geschenkt.
Jawohl. Danke. Aber, darf ich wiederholen, auch Paulus hätte das nicht gewagt zu schreiben. Aber, warum hat Gott es diesem Paulus geoffenbart? Anvertraut, schriftlich festzuhalten, für alle Zeiten. Nur ein Paulus, der ein Saulus war, ein Lästerer, ein reißender Wolf, der in die Herde des guten Hirten eingebrochen ist und zerrissen hat, wer in seine Klauen kam, weil ihn die Gnade Gottes so überwältigt hat, so völlig umgestaltet hat, war er der Einzige vorerst, der solche Wucht der Liebe und der Barmherzigkeit und der Größe der Gnade Gottes ertragen konnte und verkündigen konnte und mit keinem Jota davon abweichen konnte. Wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit überströmen in Herrlichkeit? Denn auch das Verherrlichte ist nicht in dieser Beziehung verherrlicht worden wegen der überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das, was hinweggetan werden sollte, mit Herrlichkeit eingeführt werde. Also wieder, Gesetz, Vorgang am Sinai, hinweggetan, ist vorgesehen. Nun aber, oder bevor wir das nun aber näher ansehen, einige Worte weiter. Das Gesetz versetzt in Knechtschaft die frohe Botschaft der Gnade Gottes in Freiheit. Schlagen wir den Galaterbrief noch einmal auf. Wir haben am Anfang gehört, Stein des Anstoßes, Fels des Ärgernisses. Wo hat den Gott hingesetzt? Ich sage, Stein des Anstoßes, Fels des Ärgernisses von Gott hingesetzt, wo? Nicht in Babel und nicht in Tyrus und nicht in Ägypten, sondern wo? Vor die Füße der Allerfremdsten. Bitte, in Zion. In Zion. So. Bei der Gelegenheit möchte ich sagen, also, je klarer wir diese Dinge sehen, umso mehr können wir heute die Not und den Widerstand der orthodoxen Juden verstehen. Bitte. Das ist eben für sie vorerst in der Weise untragbar. Mit Paulus das verkündigt. Denken wir nur an den Vergleich, den Paulus noch zieht, in Galater 4, wo er beginnt, saget mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Nimmt als Vergleich den Vater Abraham mit Sarah der Freien und ihrem Sohn der Verheißung Isaac. Und als Gegenstück die Magd, die ägyptische Magd Hagar mit ihrem Sohn Ismael, nach dem Fleische geboren. Und fast zusammen, das ist untragbar für Ohren, die unter Gesetz sind oder gar, wie Saul von Tarsus, Eifer für das Gesetz sind. wenn er zusammenfasst, diese Familiengruppe oder dieses Familiengeschehen mit Abraham hat einen allegorischen, einen bildlichen Sinn. Denn diese beiden Frauen sind zweierlei Bündnisse. Eines vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist, denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, Hagar. Er heißt wahrscheinlich auf Arabisch Hagar. Entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. Also stellen wir uns das mal schnell vor. Der, ja, darf man sagen, nicht unter dem Wohlgefallen Gottes stehende Vorgang, den Abraham mit der ägyptischen Magd Hagar vollzogen hat, den Ismael geboren hat, sagt Paulus, das ist von Gott aus gesehen gleichwertig, gleichbedeutend mit dem Vorgang am Sinai der Gesetzgebung. Haben wir das schon einmal so gelesen? Ich habe es noch nicht lange, ist her, dass ich das so lesen musste und erschüttert war. Aber das Jerusalem droben ist frei, welches unsere Mutter ist. Vers 28 noch. Ihr aber, Brüder, seid gleich wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleische Geborene, den nach dem Geist Geborene verfolgte, also auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße den Magd und ihren Sohn hinaus. Unverständliche Dinge, die aber als Aussprüche Gottes vor uns stehen, wir gut tun, die mit jedem Ernst zu nehmen. Ich schließe diese Unterschiede mit Galater 5, 18. Soweit ihr vom Geiste geleitet seid, und das möchten wir ja alle sein, seid ihr nicht unter Gesetz. In dem Maße, das ist die Gegenseite, der Abdruck von diesem Stempel, soweit ich unter Gesetz bin, bin ich nicht vom Geiste geleitet. So, jetzt kommt das wiederum, steht geschrieben, oder die Art und Weise, wie wunderbar Gott es verstanden hat, das Ende dieses Gesetzes, das Hinwegtun dieses Gesetzes, in einer Weisheit, ja, die Engel und Menschen vorerst sehen und hören vergehen lässt. Ich denke jetzt besonders an die gesetzgebenden Engel, aber wiederum erstaunen lässt, wie Gott auch hier ein wunderbares Ende bestimmt hat. Christus ist des Gesetzes Ende. Ich stelle zwei Fragen, oder eine vorerst. Wenn ich eine Forderung, die mir gestellt wird, an mich gerichtet wird, bezahle, habe ich sie dann anerkannt und bestätigt? Es gibt nur eine Antwort. Ja, selbstverständlich. Wenn ich in irgendeiner Rechtslage einen Fluch ausgesprochen habe und ein Todesurteil ausgesprochen habe, und der Fluch, der Inhalt des Fluches und das Todesurteil wurde vollzogen, ist dann auch diese, meine Satzung eines Gesetzes, befriedigt worden, anerkannt worden. Jawohl. Warum stelle ich so Fragen, in denen die Antwort schon drin liegt? Das tat Gott auf Golgatha. Auf Golgatha hat Gott jede Forderung des Gesetzes bezahlt. So. Mit einem Preis bezahlt, stimmt's. Jede Forderung des Gesetzes. Hat er dann das Gesetz anerkannt? Wenn er jede Forderung des Gesetzes auf Golgatha bezahlt hat. So. Deshalb lesen wir, ich habe den Galaterbrief noch aufgeschlagen, dass wir nicht nur von Golgatha durch den teuren Preis losgekauft sind von der Gewalt der Finsternis und Satans, des Todes, der Verdammnis, sondern in Galater 4, Vers 5 lesen wir, auf dass er die, welche untergesetzt sind, loskaufte vom Gesetz. Ja, merken wir, was hat das Gesetz in den Augen Gottes an und für sich für eine Bewertung? Ich frage nicht wie hoch, sondern positiv oder negativ. Wenn Gott den gleichen teuren Preis bereit war auszuhändigen, zu bezahlen, darzulegen, um uns vom Gesetz loszukaufen, was hat dann das Gesetz in diesem Zusammenhang von Gott für eine Bewertung? Positiv oder negativ? Positiv. Wann also? Was kaufe ich denn los im Sinn eines Lösegeldes? Im Sinn eines Lösegeldes. Also, er hat uns losgekauft, nicht nur vom Fluch des Gesetzes, nach Galater 3, Vers in den Versen 10 bis 13, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, aber nach 4, 5, bitte? Ja, nach 4, 5, vom Gesetz selber losgekauft, dass wir nicht mehr dem Gesetz dienen müssen. Von der Dienstbarkeit, von den Forderungen des Gesetzes, von den Fluchbestimmungen des Gesetzes hat Gott uns losgekauft. So. Und jetzt? Da Gott auf Golgatha alle Forderungen, oder indem Gott auf Golgatha alle Forderungen des Gesetzes bezahlt hat und alle Fluchbestimmungen auf Golgatha sich auf der Person seines geliebten Sohnes hat entladen lassen, alle Fluchbestimmungen des Gesetzes, hat er das Gesetz anerkannt, dass es recht ist, zugestimmt, hat alles bezahlt und alle Flüche sich auswirken lassen. Verstehen wir? Indem Gott auf seine wunderbare Weise auf Golgatha das Gesetz bestätigt und erfüllt hat, hat er nicht nur der Finsternis die Macht genommen, sondern auch den Forderungen des Gesetzes und den Flüchen des Gesetzes die Macht genommen, indem er alles, was das Gesetz gefordert hat, bezahlt und erfüllt hat. Und nun, was wir in Epheser 2 gehört haben heute Vormittag, verstehen wir in Vers 14: Und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, der Umfriedigung, das bei Salomo war, anstelle des Scheidevorhangs in der Stiftshütte des Mose, eine Wand, eine Mauer zwischen Heiligtum und Allerheiligsten. Was im Tempel zur Zeit Jesu noch vorhanden war, eine Mauer und ein Vorhang, wie bei Salomo, gilt das hier. Das Gesetz der Gebote in Satzungen, die Feindschaft hat er abgebrochen, den Vorhang zerrissen und die Zwischenwand abgebrochen, auf dass das Ganze eines sei. Und nachdem Gott, und jetzt schlagen wir auf, Römer 8, also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für Sünde sendend, die Sünde im Fleische verurteilte, auf dass das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns. So. Auf dass das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns. Ja, jetzt sollen wir also doch alle Satzungen des Gesetzes wieder tun, nicht? Damit das Recht des Gesetzes in uns erfüllt werde. Nein. Römer 6, bitte. Erstens, Römer 6, Vers 6. indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Ah, wissen wir das? Zweitens, Vers 8, wenn wir aber mit Christo gestorben sind am Kreuz. Zweitens. Drittens, Vers 4, da wir nun mit Christus begraben worden sind, so, dürfen wir jetzt sagen, Gott hat uns, die Glieder seines Leibes, des Christus, mit dem auf Golgatha Gekreuzigten identifiziert. Bitte. Und zwar nach unserem alten Menschen. Gott sagt, jawohl, das Gesetz hat recht. Der Abdomul ist ein großer Sünder, der muss ans Holz gehängt werden. Sagt Gott, jawohl, aber ich hänge ihn gleich mit meinem Sohn ans Holz. Darf ich so sagen? Dürfen wir alle sagen, das ist ja wunderbar. Gott hat in uns, indem er unseren alten Menschen nach dem Gesetz ans Fluchholz hängen ließ, mit Christus gekreuzigt hat. Der, wes Seele sündig, muss sterben am Holz. Fluch, verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. So. Hat Gott wieder das Gesetz anerkannt, recht gegeben und uns am Fluchholz mit Christus, zum Glück mit Christus sterben lassen. Aus Begräbnis bedeutet das Schlusswort jedes Anspruches des Gesetzes. Wenn ein Mensch gestorben ist, was hat das Gesetz noch zu melden? Dass der Mensch ist wie lange nur unter Gesetz? Solange er lebt. Und das ist nun das Geheimnis Gottes, dass er seinen Sohn, und in seinem Sohne sind wir alle nach unserem alten, verfluchungswürdigen, nach dem Gesetz alten Menschen mit gekreuzigt worden, mit gestorben am Kreuz, mit begraben worden, mit Jesus Christus. Aber wo das Gesetz nicht mehr weiter weiß, hat Gott noch weiter gewusst. Den ins versiegelte Grab gelegten Leib Jesu wusste Gott noch weiter. Sagt er so, dem Gesetz habe ich jetzt hundertprozentig volles Genüge gegeben. So, aus. So, aus. Wer will mich jetzt hindern, zu begnadigen, wen ich begnadigen will, mich zu erbarmen, wessen ich mich erbarmen will? Wer will mich noch hindern? Wer? Kein Engel und kein Mensch. Hat Gott auf Golgatha die Rechtsgrundlage geschaffen, dass er jetzt seinem Herzen, seiner Liebe freien Lauf lassen kann. Und deshalb, liebe Geschwister, sitzen wir. Warum sagt niemand Halleluja? So, nicht mal ich, nicht mal. So. Ja, jetzt ist Zeit zum Schließen. Ne? Bruder Luban ist ja nicht neben mir. Oder vielleicht hört er zu. Und jetzt lesen wir ein Wort aus dem Alten Testament und trauen den Ohren nicht. Aus dem Alten Testament, und zwar Jesaja 42, Vers 21. Jesaja 42, Vers 21. Jehova gefiel seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. So? Ja, wie soll das jetzt zugehen? Genau auf gleiche Art und Weise, wie es mit unserem alten Menschen her und zugegangen ist. Womit du den anderen richtest, verurteilst du dich selber. Das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit. Und es wurde das Gesetz in dieser Form, den Menschen zu richten ohne Barmherzigkeit, selber ohne Barmherzigkeit mitgekreuzigt. Und indem er das Gesetz bestätigt hat auf Golgatha, hat er dem Gesetz die Gewalt genommen. Mit in den Tod, haben wir schon gehört, heute Nachmittag vom Bruder Kühl, mit in den Tod genommen. Aber was ist jetzt für Gott auch möglich? Jetzt darf ich mal frech sein, mich als Zeuge hier präsentieren, als ein Zeuge dafür, für mich ist, nachdem für mich das Gesetz gekreuzigt und gestorben und begraben ist, aus ist und ich allein durch die Gnade Gottes in der Gerechtigkeit Gottes dastehen darf, gerettet bin vor Gott, alles zwischen Gott und mir in bester Ordnung ist, darf ich jetzt bezeugen, wenn ich das Gesetz lese heute, dann verwandelt sich vor meinen Augen durch den Geist des Lebens, der uns geschenkt ist, das Gesetz vom Sinai zum Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesus. Aber so etwas. Ja, das Gesetz ist geistlich, sagt Paulus. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Wenn ich als Sünder mit dem Gesetz in Berührung komme, nicht, dann tötet mich das Gesetz. Wenn ich aber jetzt, bitte, noch schnell das Wort in Römer 3, sehr wichtig jetzt im Ablauf meiner Aussage. Römer 3, Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Jetzt würden wir sagen, wenn wir nicht weiterlesen, also Gesetz, Papierkorb, nicht? Ich bin ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Also Gesetz hat mir nichts mehr zu sagen. Was steht im gleichen Atemzug weiter? Aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ja, solange wir das Gesetz nicht so lesen können, dass das Gesetz ausgerechnet mir bezeugen muss, dass ich ohne das Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden bin, habe ich das Gesetz noch gar nicht richtig gelesen. Wenn ich jetzt das Gesetz geistlicherweise lese, die gleichen Buchstaben, und jetzt fällt kein Tüttel und kein Strichlein weg vom Gesetz, dass ich jetzt in Christo aus der Herrlichkeit zurück buchstabiere, verwandelt sich in meinem Herzen und meinen Gedanken und meinen Glaubenshänden jeder Buchstabe in Geist und Leben der Herrlichkeit des Evangeliums Jesu Christi. Da muss ich aber noch 5 Minuten bis 3:30. Also habe ich. Ja, darf ich bis 3:30? Nicht darf ich bis 3:30 noch. Bitte? So. Also muss ich doch etliche Kostproben dazugeben, nicht? Wie es zugehen kann, wenn unser einer das Gesetz liest. Ganz primitiv, Sonntagsschule kann es verstehen. Verflucht ist jedermann, der am Holz hängt. So. Gesetz. Warum hängt er am Holz? Weil er eines der Gebote übertreten hat. Das genügt dem Gesetz nicht, das muss ihn noch der Fluch treffen. Und das Gesetz vom Sinai ist unwiderruflich, bitte. Unwiderruflich. Wie lange? Ja, bis es erfüllt ist. Bis es erfüllt ist. Ja. Verflucht ist jedermann, der am Holz hängt. Sagt Gott. Einverstanden, meine Herren, wird aufgenommen in das Gesetz. Denkt aber, als er das Gesetz, diesen unbarmherzigen Fluch genehmigt hat, ins Gesetz hat aufnehmen lassen, hat er was gedacht? Das kostet mich das Leben meines Sohnes, wenn ich das genehmige. So. Jetzt hängt ein Mann am Holz und wenn ich den anschauen darf im Glauben namens Jesus Christus, verwandelt sich dieser unbarmherzige Fluch nach dem Buchstaben, unbarmherzig, in die Grundlage der Versöhnung des Alls. Stimmt? Bitte? Ja, natürlich, habe ich ja gesagt, nicht? Ja, bitte. Also, zweitens, ein Fluch, den Josua aussprach, mit einem Schwur bestätigt hat, also unwiderruflich ebenfalls. Wer wagt, Jericho, das zerstört ist, wieder aufzubauen? Nicht wer das wagt, sondern wer Jericho wieder aufbauen wird. Der kann es nur tun um den Preis seines Erstgeborenen und um den Preis seines jüngsten Sohnes. So. Dann kommt eine Bestätigung, einige Bücher im Alten Testament später. In jenen Tagen baute Hiel, die Hebräer verstehen schon, Jericho wieder auf. Um den Preis seines Erstgeborenen legte er ihren Grund. Und um den Preis seines Jüngsten hängte er die Tore der Vollendung ein. Nach dem Wort der Josuas, wie geschrieben steht. So. Was heißt Hiel? Der lebendige Gott. Hat er einen erstgeborenen Sohn? Hat er je um eine dem Fluch verfallene Schöpfung einen Grund legen zu können für eine neue Schöpfung, sich unter diesen Fluch gestellt? Hat er um den Preis, der lebendige Gott, um den Preis seines Erstgeborenen einen Grund gelegt? Was schreibt denn der Chefarchitekt Paulus? So habe ich als weißer Baumeister den Grund gelegt, Golgatha, das Grab. Und einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist, so, um den Preis des Erstgeborenen Jesus Christus. Und der Name des Erstgeborenen hieß Abiram, dessen Vater in der Höhe ist. Stimmt das beim Herrn Jesus? So. Und der Jüngste heißt Segub, mit dem hängt er dann die Tore der Vollendung ein. Das heißt praktisch, als er begann, Jericho wieder aufzubauen, die Umfassungsmauern zu gründen, passiert ein Unglück und sein erstgeborener Sohn liegt begraben unter den ersten Steinen oder Quadern oder so. Das hat er mit dem den Grund gelegt. So. Und der mit dem Jüngsten, ja, ich konstruiere, jetzt kommt ein Levite zu dem und sagt, ja du, weißt du nicht, kennst du den Fluch des Josua nicht? Dann sagt er, der da schon daran ist, Jericho wieder zu bauen, ja siehst du, mein erstgeborener liegt da unten. Wer kann mich hindern, weiterzubauen? Jetzt kommt die Gerechtigkeit Gottes direkt in den Zusammenhang bei Paulus. Als Paulus den Kephas in Antiochien zur Rede stellt, Kephas, was heuchelst du und reißt es noch andere mit? Hast du erst mit den Nationen gegessen, jetzt kommen die von Jakobus und du drückst dich auf die Seite, Paulus, Petrus, das geht nicht. Jetzt kommt der Satz. Petrus, wenn ich das, was ich abgebrochen habe, der Vernichtung bestimmt habe, unterworfen habe, einfach mir nicht, dir nicht wieder aufbaue, dann stelle ich mich selbst als Übertreter dar. So. Das heißt, das ist göttliche Gerechtigkeit. Auch Gott kann nicht nach seiner Gerechtigkeit, weil er Gott ist und niemand fragen müsste, ne, sagen, ja, ich habe jetzt die ganze Schöpfung dem Fluch der Vergänglichkeit unterworfen, die Himmel und die Erde und ihre Bewohner. Aber wenn ich ja will, schaffe ich eines Tages einfach wieder neue Himmel und neue Erde, da kann mir ja niemand reinreden. Nein? Dann würde Gott sich selbst als Übertreter seiner eigenen Rechtssatzung des Vernichtungswortes widersprochen, sich selbst als Übertreter dargestellt. So. Wunderbar. Was ist nun mit dem Jüngsten? Der hat mir schwer Bauchweh gemacht. Ich habe gesagt, wie schade, dass da noch ein Jüngster ist. Der Erstgeborene, der ist tadellos da, auf Christus, da in dem Gesetz und in dem Fluch. So hat Gott auf Golgatha den Fluch Josuas mit einem Schwur besiegelt, nicht? Erfüllt. Und nach Erfüllung des im Fluch formulierten Wort, der Wortfolge, konnte ihn niemand mehr hindern, weiterzubauen oder Gott eine neue Schöpfung jetzt aufzubauen, nachdem er nach dem Fluch bereit war, um den Preis seines erstgeborenen Sohnes den Grund zu legen. Jetzt der Jüngste. Ich mach's kurz. Hat den Herrn gebeten, Herr, hilf. Ich hab Trübsal getrompetet, wie der Trompeter von Säckingen. Es wäre zu schön gewesen, es hat nicht sollen sein, nicht? Herr, hilf. Tatsächlich. Ja. Gibt es in der Bibel eine Familie, da spielt der Erstgeborene eine Hauptrolle und da ist ein Jüngster. Der spielt auch eine Hauptrolle. Gibt es in der Bibel so eine Familie? Aus dem Stamme Benjamin, nicht? Also Israel, jawohl. So. Wer hat die Erstgeburt vor Gott? Nicht nach dem Fleisch. Nach dem Fleisch ist Ruben. Vor Gott Josef. Josef ist nämlich der einzige Erstgeborene der Rahel, also der Frau, den Jakob in seiner Liebe, die Jakob in seiner Liebe ausgewählt hat. Und da sagt Gott, das ist der Erstgeborene Jakobs, Josef. Und Josef stellt wen da? Jesus Christus, wirklich den Erstgeborenen, mit dem Gott den Grund gelegt hat. So, wie heißt der Jüngste in Israel? Ah ja, in einer Familie, wo viele Kinder sind, kann der Jüngste heißen, wie er will. Bei Frommen ist er immer der Benjamin, nicht wahr? So. Also. Und jetzt heißt der Jüngste dort, in dem Geschehen, Segub. Das heißt der Überragende auf Deutsch. So. Das war schon eine Brücke des Verständnisses. Benjamin, das fällt mir auf. Nur einer der Apostel Jesu Christi. Nicht? Gott hat ja mit seinem Sohn den Grund gelegt für eine neue Schöpfung, als er sein Sohn in der Fleischgestalt des Fleisches, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde war, nicht? Hat er auf Golgatha den Grund gelegt? Der Jüngste unter seinen Brüdern, der Apostel der Zeit nach, ist ohne Zweifel wer? Der Saul von Tarsus, Paulus. Und ist tatsächlich Benjamin, aus dem Stamm Benjamin. So, jetzt sehen wir uns denn näher an, wie kann der sich erlauben zu sagen, so erstatte ich an meinem Fleische, was noch mangelt an Trübsalen des Christus für seinen Leib. Was kann sich der unterstehen? Schreibt er so?
Ja.
Jawohl. Warum? Wisset ihr nicht, dass eure Leiber schon, weil mit Christus gekreuzigt und so weiter, schon Glieder Christi sind? Paulus. So. Also ist auch der persönliche Leib des Paulus schon was gewesen? Ein Glied Christi. Wenn ein Glied leidet, dann leiden selbstverständlich alle Glieder mit. Aber wer am Gesamtkörper leidet am meisten? Das Haupt. Liebe Geschwister, alles, was wir leiden im Fleisch, als Glieder am Leibe des Christus, auch unser alter Mensch, bilden wir einen Bestandteil. Er war das Schlachtschaf Gottes. Und wir sind geachtet wie Schlachtschafe. So. Saul von Tarsus. Ihm ist es gegeben, jetzt die Parallelstelle, Segub, der Überragende, ihm ist es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden. Schreibt er so. Das heißt jetzt, im Bild jenes Wortes gelesen, ihm allein ist es gegeben, die Tore der Vollendung einer neuen Schöpfung Gottes einzuhängen. Dürfen wir so sagen. Ganz wunderbar. Also ihr seht, die Beweise müssen noch weiter gebracht werden. Ich schließe mit einem Wort aus 3. Mose, oh, schon etwas weiter, aber es genügt vielleicht auch so. Was seid ihr der Meinung? Weiter? Oh, gut. Also, machen wir es kurz. 3. Mose. Ja, 3. Mose 14. Es handelt sich hier um das Gesetz der Reinigung von einem Menschen, der aussätzig war, durch die Gnade Gottes vom Aussatz geheilt war, aber jetzt noch der Reinigung bedurfte. So. Und dann lesen wir, ich nehme nur gerade die Handlung selbst, vielleicht Vers 3, und der Priester soll außerhalb des Lagers gehen und besieht ihn der Priester, und siehe, das Übel des Aussatzes ist heil geworden an dem Aussätzigen. Kennen wir auch jemand, der Priester ist und bereit war, außerhalb des Lagers zu gehen? Wer? Schon wieder Jesus, nicht? Da, und jetzt kommt eine Handlungsweise, mein Bruder Kühl und ich, die jetzt vorführen würden, noch mit den Brüdern. Ihr würdet denken, oh, wir sind in eine Versammlung von was? Zauberern und Hokuspokus-Leuten gekommen. Wir können nichts Besseres tun, als den Raum sofort verlassen. Bitte. Da geht also der Priester jetzt wohin? Der Aussätzige durfte nur außerhalb des Lagers am unreinsten Ort sich aufhalten. Jetzt ist der Priester also nach dem Gesetz verpflichtet, da hinauszugehen zum Aussätzigen, denn der dort darf ja nicht ins Lager. Nicht? Bitte. Christus kam in unser Aussatzgebiet der Sünde. Nicht? Und weil er zu uns außerhalb des Lagers gekommen ist, an unserem Sündenpool heran, war mein Aussatz geheilt zur gleichen Stunde. Wer Christus am Kreuze im Glauben erblickst, ist heil zu der selben Stunde. So. Jetzt soll der Priester gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, bitte, jetzt sind wir Gerechtigkeit Gottes geworden, jetzt sind wir gerettet, jetzt sind wir in Christo vollendet, alles unterwegs, aber was bedürfen wir? Der Reinigung und der Heiligung. Unser ganzes Leben lang. So. Also jetzt müssten wir noch bis Mitternacht zusammen sein können und dann könnten wir noch das ganze Kapitel lesen und dann wüssten wir Bescheid, was wir zu tun hätten bis an unser Lebensende, aber kurz noch einige Verse. Dass man für den, der zu reinigen ist, nur noch zwei lebendige, reine Vögel nehme, da nehme ich zwei Tauben, die sind nachher auch noch genannt, dann bin ich sicher, dass lebendige, reine Vögel sind. Sogar was darstellen? Den Heiligen Geist, die Taube. Und Zedernholz und Karmesin und Isop. Also vier Stücke, zwei Tauben, Zedernholz, Karmesin, Isop. Das geht noch, aber was muss jetzt geschehen? Und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schlachte in einem irdenen Gefäß. Über lebendigem Wasser. Den lebendigen Vogel soll er nehmen, ihn und das Zedernholz und das Karmesin und den Isop und dieses und den lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der geschlachtet worden ist über lebendigem Wasser. Habt ihr die Prozedur gehört jetzt? Sollen wir die vorführen hier? Aha, so. Ich lege jetzt aus. Das erste schon geschehen, die Taube, nichts Geringeres als den Heiligen Geist oder den Heiligen Gott. Warum zwei Tauben? Er selber, Jesus, ist vom Heiligen Geist gezeugt worden und war nach dem inneren Menschen als Geist der Heiligkeit erfunden. Er war selber eine Taube. So. Ja. Er war der Sohn der Taube. Sohn des Jona heißt Sohn der Taube. Und eines Tages kommt was in Gestalt einer Taube auf ihn? Der Heilige Geist. Das hat er selber schon in sich gehabt. Da haben also zwei Tauben. Er, der Sohn der Taube, und der Heilige Geist selbst noch. Bestätigt. Da haben wir mal die beiden. Weiter. Was bedeutet Zedernholz? Nehmen wir gerade noch Isop dazu. Die Zeder des Libanon steht in unserer Bibel nichts Geringeres da als den König der Könige. Alle Zedern des Libanon stellen alle Königsgeschlechter der Erde dar. Und eine Zeder des Libanon stellt das ganze Königshaus Davids dar. Und das geht so weit, zum Beispiel im Propheten Ezekiel, da kommt ein großer Adler mit buntfarbigem Gefieder, langen Schwingen auf den Libanon. Gemeint ist das Königshaus Davids. Und bricht den obersten Wipfel dieser einen Zeder ab und entführt ihn in ein Krämerland. So. Haus Israel, was ist das? Ich habe euch ein Rätsel aufgegeben, sprach der Herr zu Israel. Niemand wusste das. Der große Adler ist der König von Babel. Und der oberste Spross der einen Zeder ist der letzte Königsspross des Hauses Davids, den Nebukadnezar abgebrochen hat und nach Babel hinweggetragen hat. Jetzt verstehen wir nicht. So. Also, die Zeder ist der Baum der Königsgeschlechter. Und die Zeder des Libanon ist der König der Könige. Wer ist das? Wieder Jesus Christus in seiner Herrschergewalt. Und was ist der Isop? Salomo redete von der Zeder, die auf dem Libanon ist. Der höchste Herrscher. Hinab über alle Bäume bis hinab zum Isop, der an der Ruinenmauer dahin vegetiert. Oder an den Schutthaufen. So. Was ist also Isop? Das jämmerlichste Geschöpf in tiefster Tiefe unten. Das nur noch sein Leben dahin vegetiert, Isop. So. Was haben wir für uns? Noch weiter. Was ist das? Karmesin? Wer weiß Bescheid? Und wenn deine Sünde rot wäre, blutrot wie Karmesin. So. Schneeweiß soll sie werden. Also Karmesin stellt die blutrote Sünde dar. Was haben wir für uns? zwei hochheilige Dinge, Gott den Höchsten, Zedern, und die eine Taube, der Heilige Geist, das Heiligste Gottes. Und das Niedrigste, Isop, vor uns, an der Ruinenmauer, am Schutthaufen seines Lebens, ein Geschöpflein, und die blutrote Sünde. Also zwei hochheilige Dinge und zwei unheimlich tiefe, gottferne, sündige Dinge. So. Nach dem Gesetz kann der heilige Gott mit dem Unheiligen wie viel Gemeinschaft haben? Keine. Unmöglich. So. Und was haben wir jetzt? Was wird jetzt verfügt? Durch das Gesetz, ne? Aber nur dem Buchstaben nach. Und der Buchstaben ist eine anstößige Sache. Da, ne? Aber was der Geist Gottes da hinein zu verbergen vermochte, was soll jetzt geschehen? Der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schlachte in einem irdenen Gefäß. Was sagt Paulus? Wir tragen diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Was ist das? Ja, die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Wer ist also hier jetzt der eine Vogel, der geschlachtet wird in einem irdenen Gefäß, in Menschengestalt? Jesus Christus. So. Über lebendigem Wasser, das wissen wir doch, was das ist. Das ist das Wort Gottes. Nach dem Worte Gottes, nach dem Worte des Gesetzes ist alles geschehen von Golgatha. Ne? Und die heiligen gesetzgebenden Engel haben nach ihrer Weisheit das verfügt, einfach wie sie es für gut gefunden haben, nach dem Buchstaben. Und jetzt verstehen wir, Gott hat diese Anträge nur deshalb genehmigt, weil er bis auf, ohne einen Buchstaben zu ändern, das Ganze auf seine Weise, auf Golgatha und weiterhin ausführen konnte, über lebendigem Wasser, das war aufgrund des Wortes Gottes. Der lebendigen soll er nehmen. Den lebendigen Vogel soll er nehmen, ihn und das Zedernholz. Das sind die beiden heiligen Dinge. Das Karmesin, den Iso. Und dieses und den lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der geschlachtet worden ist über lebendigem Wasser. Aha. Was geschieht da? Da sage ich, ich finde im Alten Testament Evangelium, das wir im Neuen Testament nicht vorfinden, so wunderbar. Ich sage jetzt, indem ich das Wort, das ich gelesen habe, noch wage zu deuten. Das dem Gesetz Unmögliche steht im Gesetz geschrieben, wie das vollzogen werden muss, damit das möglich wird, was dem Gesetz unmöglich ist. Das sind Dinge. Nun, die beiden hochheiligen, höchsten Dinge und die beiden unheiligen, tiefsten Dinge, ne, können nicht zusammenkommen. Nur eine Möglichkeit gibt es, nicht? Dass wenn sie zusammen in die Hand des hohen Priesters zusammenkommen, nur was? Unter welcher Voraussetzung? Dass sie miteinander im gleichen Moment in das Blut der geschlachteten Taube getaucht werden. So. Verstehen wir jetzt? Durch das Blut des Christus ist das dem Gesetz Unmögliche möglich geworden, genau nach dem Gesetz. Und zwar, was heißt das? Dass ich blutrot Karmesin tipp, Sünder. Und sage ich mal, ein elendes Schwesterchen, tief unten, wir zwei, jetzt in die Hand des hohen Priesters Jesus Christus genommen werden oder Gottes genommen werden und vereint werden mit Gott dem Höchsten und in den Genuss des Heiligen Geistes kommen können, ist nur wie möglich, da wir alle uns vereinigen können nur im geflossenen Blute Jesu Christi. Also bitte, nicht nur ich, der Sünder und das elende Pflänzchen da, wer ist auch bereit, sich ins Blut der geschlachteten Taube zu tauchen? Das Zedernholz, das Gott der Höchste und die lebendige Taube, der Heilige Geist. Auch Gott selbst und der Heilige Geist mussten es sich gefallen lassen, auch ihrerseits sich in das Blut der geschlachteten Taube tauchen zu lassen. Sonst könnte Gott sich nicht in seinem Erbarmen zu einem Sünder herablassen. Ja. Bitte, zur Sünde gemacht. Und jetzt das Schönste, geht's weiter. Und du sollst den auf den vom Aussatz zu Reinigenden siebenmal sprengen. Welche unästhetische, unhygienische Angelegenheit, ne? Unser Mein. Siebenmal sprengen und jetzt ist er rein. So. Jetzt kommt das Schlusswort. Und den lebendigen Vogel soll er ins freie Feld fliegen lassen. Was heißt das? Der lebendige Vogel, der nicht getötet wurde, der Heilige Geist. Jetzt die Taube buchstäblich, triefend vom Blut der geschlachteten Taube, lässt jetzt der Priester ins freie Feld fliegen. Was heißt das? Knechtschaft, die ganze Prozedur und jetzt Freiheit des Geistes Gottes, sich zu erbarmen, wessen er sich erbarmen will und zu begnadigen, wen, wo und wie er begnadigen will. Halleluja. Amen.